Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Essential oils are wrong. The attar from the rose be not expressed by suns alone. It is the gift of screws. The general rose decay. But this, in lady's drawer, makes summer. When the lady lie in ceaseless rosemary.
Nur 10 Gedichte hat die amerikanische Dichterin Emily Dickinson zu Lebzeiten veröffentlicht und das auch noch anonym. Und dabei hat sie doch an die 1800 Gedichte geschrieben, die man nach ihrem Tod in einer Kommode in ihrem Zimmer fand. Kaum jemand wusste also im 19. Jahrhundert von ihr, doch inzwischen, knapp 130 Jahre nach ihrem Tod, ist Emily Dickinsons Bedeutung als eine der größten amerikanischen Dichterinnen unbestritten. Und das Verblüffende, ihre meist knappen Gedichte muten völlig modern an. Denn die Dichterin, die 1886 im Alter von 55 Jahren starb, war ihrer Zeit literarisch weit voraus. Bei der Lektüre staunt man immer wieder, wie viel Geist, Witz und Experimentierfreude und welch ein Wissen von der Welt und der Vielschichtigkeit der Gefühle in diesen Gedichten stecken. Die ganze Bandbreite dieser Dichterin kann man jetzt entdecken. Erstmals nämlich gibt es eine Übertragung all ihrer Gedichte ins Deutsche. Eine zweisprachige Ausgabe, die im Hansa Verlag erschienen ist, samt Anmerkungen und einem Nachwort von der Übersetzerin und Herausgeberin Gunhild Kübler. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Kübler. Dazu Heinz Ickstadt, emeritierter Professor für Amerikanistik und Kenner von Dickinsons Werk. Ich begrüße Sie beide sehr herzlich, freue mich, dass Sie da sind. Am Mikrofon ist Dorothea Westphal. Wir wollen über das ungewöhnliche Leben von Emily Dickinson sprechen, über das Besondere ihrer Lyrik, sowie über dieses große Projekt der kompletten Übersetzung. Und wir beginnen mit der Übersetzung des Gedichts, das wir gerade schon im Original gehört haben.
Essenz entsteht durch Quetschen. Das Öl der Rosen haben nicht nur die Sonnen ausgedrückt, es ist der Schraubengabe. Die Durchschnittsrose welkt, doch die in der Kommode schafft Sommer, wenn die Lady selbst im Rosmarin vermodert.
Ein Gedicht von Emily Dickinson. Frau Kübler, Herr Ickstadt, Sie haben beide vorgeschlagen, dieses Gedicht an den Anfang der Sendung zu setzen. Warum gerade dieses? Ist es besonders typisch?
Ja, es ist sehr typisch für ihr Werk und es zeigt auch, wie faszinierend ihre Art zu dichten ist, mit so wenig Worten so viel sagen.
Das heißt, Essenz entsteht durch Quetschen, ist möglicherweise sogar ein Hinweis auf ihr poetisches Verfahren.
Ich würde aber zuerst mal denken, das ist auch ein Sinnspruch für unser Leben. Also wir, indem wir geplagt werden vom Schicksal, das ist sicher auch eine Schicksalserfahrung. Wir kommen zu essentiellen Einsichten, zu dem wir merken das, was wichtig ist. Und ich denke, das ist hier einer der Sinnsprüche, der einem öfter einfällt, wenn man sich mit Emily Dickinson beschäftigt, aber auch beim Leben. Das ist da, wo sich das Leben und die Gedichtung so schön verzahnt.
Aber man könnte natürlich auch sagen, es ist eine ganz besondere Essenz, die wohlriechende Essenz der Rosen, die natürlich die Dichtung, eine Metapher für die Dichtung selbst ist, sodass also das Quetschen des Lebens sozusagen die Dichtung produziert oder als Resultat eben die Dichtung hat, die unsterblich ist, im Gegensatz zur Dichterin, die dann vermodert, während ihre Gedichte sozusagen weiter.
Ja, das ist ja geradezu prophetisch.
Prophetisch ist es aber auch, wenn Sie so wollen, eine ästhetische Ideologie der Romantik, die man bei vielen Dichtern dieser Zeit findet.
Aber es ist auch eine Lebenserfahrung von Dickinson. Oh. Leiden macht produktiv, wie nichts sonst.
Vor 7 Jahren, Frau Kübler, ist ja bereits eine Auswahl, nämlich ein Drittel der 1800 Gedichte bei Hansa erschienen, übersetzt auch von Ihnen. Jetzt sind sämtliche Gedichte, knapp 1800, muss man sagen, 1789, genauer gesagt, in beiden Sprachen, im Original und in der Übersetzung auf insgesamt 1400 Seiten erschienen. Wie kam es denn jetzt zu diesem großen Wurf?
Ich muss gestehen, dass ich schon immer alles machen wollte. Auch damals, als man gesagt hat, aber bitte nur 600. Da habe ich schon eine ganze Reihe Gedichte aussortiert und die Schublade gelegt, wie Dickinson, und dachte, es muss irgendwann raus. Weil mir ist aufgefallen, dass diese Gedichte alle unglaublich verzahnt sind, sehr eng. Die zum Beispiel diese Einsicht, Essenz entsteht durch Quetschen, das wird in vielen, vielen Gedichten wiederholt und wird ja durchgespielt, wie mit Variationen. Es ist ein Thema mit Variationen. Und die greifen so ineinander und erklären sich gegenseitig. Und es ist eine der großen Reize des Gesamtwerks, dass man sieht, mit was für einem Zug das losgeht, wie sich das entwickelt und wie es immer breiter wird, wie es sich verzahnt und wieder spielt mit den Themen und am Ende zu einer schönen, so ein Contentment, eine Gelassenheit findet, immer knapper wird. Das macht so viel Spaß, das zu verfolgen, dass ich fand, das muss man alles wissen.
Und wenn ich Sie selbst ergänzen darf mit Ihren eigenen Worten, Frau Kübler, es ist natürlich auch so, dass die Anthologien bis jetzt fast immer dieselben Gedichte in den Vordergrund gestellt haben.
Das heißt, man erfährt jetzt eine größere Bandbreite.
Eine absolut größere Breite und auch der Reichtum ihrer Fantasie in den verschiedenen Möglichkeiten des Ausdrucks wie auch der thematischen Gewichtung.
Sind Sie denn?
Ich möchte gerade dazu noch sagen, zum Beispiel dieses Leiden, das es produktiv macht, ist in einem Gedicht so wunderschön thematisiert. Ein Leiden braucht es, Verlust tut es auch, das Auge zu drehen zum Schönsten hin. Also da sehen Sie, wie das immer weitergeht und wie das variiert wird. Jetzt mit einem Zweiheber, also noch schmaler, eben noch weniger Worte für diese umwerfende Erfahrung.
Sie sagen noch schmaler, noch weniger Worte, die Essenz sozusagen. Sie hatte auch oft sehr knappe und kurze Gedichte auch geschrieben. Wie war das denn für die Übersetzung?
Furchtbar. Furchtbar. Ich habe oft gekämpft mit dem Deutschen, was eine so vielsilbige Sprache ist. Und wie schrecklich ist doch, dass sogar die unbestimmten Artikel im Deutschen gebogen werden nach der Grammatik. Ne? Muss man dann immer noch, dann habe ich mich immer mit nem oder ne begnügt und ich weiß ja, dass das nicht okay ist. Auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, sie ist so oft salopp, so salopp wie Heinrich Heine und er hat das auch gemacht und dann habe ich mich wieder berechtigt gefühlt, es zu machen.
Was sagen Sie, Herr Ickstedt,
zu der Übersetzung? Ich meine, es ist hier wunderbar gelungen. Es gibt einige Gedichte, die sind also absolut in der Sprache Dickensens, aber auch deutsch. Und ihr nachgefühlt, man merkt, sie hat 15 Jahre mit Dickinson gelebt, in ihrer Sprache gelebt. Und das Problem ist ja natürlich auch, dass sie nicht nur, was Sie gerade gesagt haben, aber es sind die Reime, die einem ja auch fürchterliches Kopfzerbrechen machen. Und auch die rhythmische Struktur, die weiblichen und männlichen Reime, die im Deutschen, also die Varianten sind nicht immer zu fassen, aber sie haben das zum Teil musikalisch wunderbar hingekriegt.
15 Jahre haben Sie mit ihr und ihrer Dichtung gelebt. Oder war das auch ein Gefühl, Sie haben mit ihr gelebt, dass Dickinson für Sie
weniger
so etwas wurde wie eine Schwester im Geiste?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe das Wort von Alfred Habiger, ihrem gewissenhaftesten amerikanischen Biografen, eigentlich sehr ernst genommen. Also nur sich auf die Biografie Dickinsons zu stürzen und zu stützen, ist a distraction and a curse. Also man wird abgelenkt und ist sogar ein Fluch, wenn man zum Beispiel dann, wie eine Autorin jetzt gerade jüngst sagt, sie hat wahrscheinlich eine Epilepsie gehabt und ist deswegen nicht aus dem Haus gegangen. Ich finde, die Dichtung ist die Sensation, das, was sie uns hinterlassen hat in ihrer Schublade. Das ist so aufregend, dass ich damit völlig beschäftigt bin und eigentlich gar nicht mehr in die Psychologie abtauchen muss.
Trotzdem sollten wir zu ihrem Leben doch etwas sagen, bevor wir dann noch näher auf die Gedichte eingehen und auf ihr Werk. Denn es war schon ungewöhnlich. Sie hat sich nämlich mit 30 Jahren von der Welt zurückgezogen, lebte bis zu ihrem Tod im Haus ihrer Eltern. Warum versteckte sie sich vor der Welt?
Ist es wirklich so, dass sie sich vor der Welt versteckt hat? Sie war ja ein Kind, ein ganz begabtes, wissbegieriges, eine brillante Schülerin, die Freude ihrer Lehrer, die sich noch Jahrzehnten an sie erinnert haben. Sie war eine ungewöhnliche junge Frau, die mit ihrem Bruder und mit ihrer Schwester herumgezogen ist, in Amherst literarische Gesellschaften besucht
hat. Also gesellig.
Schlittenfahrt, ganz gesellig. Und dann, sie geht nicht mehr aus um ihren 30. Geburtstag herum und sie zieht sich in ihr Zimmer zurück, hat eine schwere Lebenskrise. Ich denke, sie hat ganz verschiedene Erfahrungen haben dazu geführt. Sicherlich die Tatsache, dass sie gesehen hat, sie kann das nicht veröffentlichen, weil ihr Vater das verbietet, weil der keine schreibende Frau in seiner Familie dulden wird.
Wann wurde das denn bekannt? Wann hat sie denn überhaupt angefangen zu schreiben?
Sie hat bestimmt schon als Kind geschrieben, aber seit 1858 hat sie sich als Dichterin begriffen. Also mit 28 Jahren hat sie eine Autodafé veranstaltet und da hat sie alles früher Geschriebene vernichtet und eine Auswahl getroffen und sie hat angefangen, diese Manuskriptbüchlein zu nähen, von denen 40 in der Schublade liegen, die so eine Art kleine Anthologien sind, die sie durch die Jahre begleitet haben. Die sind nicht datiert, aber man kann ungefähr sehen, wann die Gedichte entstanden sind. Das sind bestimmt in den ersten Manuskriptbüchlein viele Gedichte drin, die in ihrer Jugend entstanden sind.
Trotzdem trotzdem, Herr Ickstedt, es ist ja schon merkwürdig. Man kann ja auch lesen in Biografien über Sie, dass Sie immer kauziger wurde, also offenbar nur noch mit weißen Gewändern im Garten nachts erschien. Frau Kübler, nein? Legende?
Nicht Gewänder, oder? Nicht sagen Gewänder. Okay. Weil das, und dann hat man so ein Jugendstilgebilde vor sich.
Also Kleidern.
Ja, klar.
Aber weiß waren Sie schon?
Schon weiß, aber ziemlich einfach. Also sind ja in Amherst ausgestellt, in Ihrem Elternhaus, diese Kleider. Und wenn man sich das anschaut, dann muss man sagen, ja, das sind eigentlich fast Reformkleider. Die machen diese ganze Corsage und Körpereinbindungskultur des 19. Jahrhunderts, machen die nicht mit. Die fallen ganz locker, sind vorne durchgeknöpft von oben bis unten. Die sind ganz bestimmt nicht standesgemäß gewesen. In der Aufmachung konnte sie nicht als Tochter eines bedeutenden Vaters auftreten. Und ich nehme an, dass das ihre Form von Freiheit war. Ich glaube, die hatte einen riesigen Freiheitsdrang und der hat sich in dieser Weise manifestiert, dass sie in ihrer festen Burg im Zimmer blieb.
Man könnte auch sagen, dass sie etwas tut, was im späten 19. Jahrhundert bei den französischen Symbolisten auch in gewissen spätviktorianischen Kreisen in England geschieht, nämlich eine gewisse Vergöttlichung der Kunst. Und in gewisser Hinsicht würde ich denken, versteht sich Emily Dickinson auch etwas als Priesterin der Kunst. Und es geht ja total gegen den Strich, aber sie fühlt sich auserwählt. Da bin ich absolut sicher. Sie fühlt sich auserwählt durch ihre Begabung. Und dieses Bewusstsein des Andersseins, das wird allmählich immer stärker. Am Anfang steht ja, wenn man die Briefe liest und ihre Gedichte, so ein unbedingtes Verlangen nach dem Andern. Wer immer das ist, ob es nun ein Mann ist oder Gott. Und dieses Verlangen wird fast zwangsläufig enttäuscht. Sie ist ungeheuer verletzlich und diese Verletzlichkeit führt dann zu einem, glaube ich, schon immer stärkeren Rückzug auf sich selbst und auf die Dichtung.
Aber war dieser Rückzug vielleicht auch eine Bedingung dafür, dass ihre Kunst überhaupt entstehen konnte? Denn im 19. Jahrhundert in Amherst, Massachusetts, das war zwar ein Ort, wo tatsächlich auch Bildung für Mädchen vorgesehen war. Sie also insofern auch recht fortschrittlich. Sie war ja auch auf einer Schule, später noch auf einem College. Aber trotzdem die Frage, es war ja ungewöhnlich. Sie haben auch erwähnt, der Vater hat ihr das Dichten im Grunde verboten. War das also ihre einzige Möglichkeit, um eigentlich in Ruhe gelassen zu werden und zu schreiben?
Ja, ich denke, das war so. Sie hat dieses Zimmer als Freiraum genutzt. Und das ist ja auch in ihren Gedichten fassbar. Ein unglaublicher Freiheitsdrang, der dann irgendwie in die Luft steigt und von oben runterschaut. Und ich denke, das sich drehende Hirn, das ist eine ganz wichtige Sache, dass sie ihre Situation anders anschaut und das Beste aus ihr zu machen versucht.
Sie denken schon an das nächste Gedicht.
Das hören wir jetzt.
They shut me up in prose. As when a little girl, they put me in the closet because they liked me still. Still, could themselves have peeped and seen my brain go round. They might as wise have lodged a bird for treason in the pound. Himself has but to will and easy as a star look down upon captivity and laugh. No more have I. Sie schließen mich in Prosa ein, wie ehedem als Kind, als sie mich, dass ich still war, wegsperrten in den Spind. Still, hätten sie gesehen, wie da mein Hirn sich drehte. Genauso könnten ein Vogelmann einpferchen als Verräter. Er muss nur selber wollen, und wie Stern so leicht, schaut er herab auf sein Gefängnis und lacht. Ich tu's ihm gleich.
Ja, ein Gedicht von Emily Dickinson, in dem ein großer Freiheitsdrang zum Ausdruck kommt. Sie haben vorhin das Kreisen des Gehirns erwähnt, Frau Kübler. Kann man denn die Gedichte tatsächlich autobiografisch lesen?
Nein, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Sie hat zwar eine Neigung zu lyrischen Ich-Erzählungen, wo immer wieder Ich-Erfahrungen ausgebreitet werden. Das macht ja auch ihre Lyrik so intim, dass man das Gefühl hat, da bekennt jemand was direkt an meinem Ohr, ganz nah. Eine Brieffreundin äußert sich. Aber ich glaube, sie hat doch eine ganz große Fantasie. Immer neue Bilder, immer neue Fantasien über sich selber und ihre Umgebung. Und wenn Sie jetzt dieses Gedicht hier sehen, Sie schließen mich in Prosa ein. An anderer Stelle heißt es mal, ja, Sie sperren mich in Kälte. Sie freilich hatten's warm. Dann sehen Sie auch, warum die Gedichte nicht veröffentlichbar sind. Das meint die Eltern, das meint die, von denen sie abhängig ist, die ganze Gesellschaft. Das kann sie doch nicht veröffentlichen. Und weil sie aber nicht die Kompromisse machen wollte, das alles schön zu färben und freundlich zu sagen, deswegen musste sie das in der Schublade lassen.
Der Vater ist sicher eine ganz wichtige Figur in ihrem Leben. Er ist ein eindrucksvoller Mann, der ja auch ein wichtiger Politiker war, Mitgründer des Amherst College und gleichzeitig aber ein unbedingter, willensstarker, puritanischer Mann. Sie schrieb mal über ihn, nachdem er gestorben war, sein Herz war rein und unerbittlich. Und da steckt also sehr viel von der Wucht an, die er für sie hatte, und aber auch dann ihre Verweigerung ihm gegenüber, wenn sie sagt, Nein ist das wildeste Wort. Und im Grunde ist ihre Dichtung eine Dichtung der Verweigerung, des Neinsagens, des Widerstands.
Der Rebellion. Aber einer stillen Rebellion.
Ja, das kommt drauf an. Die Gedichte sind nicht immer still. Da ist viel auch Kraft und manchmal sogar Gewalttätigkeit drin.
Trotzdem nochmal die Frage, also wir haben jetzt schon spekuliert, warum sie sich zurückzog, aber gab es einen Auslöser? Denn was ja doch interessant ist, dass die lyrische Produktion, also ein Großteil der lyrischen Produktion, fand tatsächlich in den ersten Jahren nach diesem Rückzug statt, nämlich in der Zeit zwischen 1861 und 1865. Und das war auch noch die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Wie hing das denn zusammen möglicherweise?
Ich denke, der Bürgerkrieg hat für sie eine große Rolle gespielt und man weiß es ja eigentlich auch erst, wie groß die Rolle war, nämlich dass mehr als die Hälfte ihrer Gedichte in dieser Zeit geschrieben hat. Es gab Jahre, wo sie fast jeden Tag ein Gedicht notiert haben muss. Und das war eine Zeit der allgemeinen emotionalen Anspannung. Dieser Krieg ist ja jetzt in der Geschichte als der erste moderne Krieg der Geschichte beschrieben worden, mit 600.000 Toten und 50.000 zivilen Opfern. Und dann kommt noch dazu, dass er auch zum ersten Mal diese Wirkung hatte auf die Leute, die nicht betroffen waren direkt. Die Erfindung von Fotografie und Telegrafie hat dazu geführt, dass die Leute unmittelbar mit den ganzen grausamen Vorfällen konfrontiert waren und dass sie damit zu leben versuchten. Und wie eigenartig ist doch diese Folge davon. In den 15 Zeitungen, die Dickinsons abonniert
15.
hatten, die hatten im Laufe der Zeit, hatten die 15 verschiedene Zeitschriften und Zeitungen abonniert, was ja heißt, diese Familie ist unglaublich interessiert an den zeitgenössischen Debatten und an den Diskussionen und auch an den Gedichten und literarischen Texten, die publiziert wurden.
Das heißt, Herr Ickstedt, sie zog sich zwar zurück, aber mental eigentlich
absolut
nicht.
Sie nahm am Leben um sich teil. Und ich bin auch der Meinung, sie setzte ihre eigene Erfahrung parallel zu dem, was kollektiv erfahren worden ist. Zum Teil gehörten natürlich auch Freunde von ihr zu denen, die im Krieg gefallen sind. Und das hinterließ auch noch mal viele Wunden bei ihr.
Wir hören jetzt ein Gedicht, würden Sie sagen, vorab, das ist tatsächlich ein Kriegsgedicht?
Ich wäre vorsichtig, das ist bei Dickinson immer interessant. Die Gedichte haben einen erweiterten Anwendungsbereich, würde ich sagen. Und das ist ja auch, was sie für einen Japaner und für einen Chinesen und für alle möglichen Leute heute so interessant macht. Man weiß nicht ganz genau, wovon die handeln. Ist das jetzt der Sterbensmonolog eines Soldaten, dessen Partei eine Niederlage erlebt hat? Oder ist es eine Privatperson, die unendliches Leiden erlebt hat und darüber Auskunft gibt?
My portion is defeat. Today, a paler luck than victory. Less peons, fewer bells. The drums don't follow me with tunes. The feet are somewhat slower, means more arduous than balls. Mein Part ist heut das Unterliegen, ein bleicheres Geschick als Siegen. Kaum Lobeshymnen, Glockenklang, mir folgt kein Trommler mit Gesang. Nicht rasch wie Schüsse geht's voran, Debakel zieht sich hin. Voll Flecken ist's, voll von Gebeinen und Männern, die zu steif zum Beugen und Stapeln von Gestöhn, von Splittern weiß in Knabenaugen, Gebetsschutt, klar in Stein gehauen, des Tods frappantes Tun. Dort drüben geht es stolzer zu, Trompeten rufen in die Luft. Wie Sieg sich unterscheidet für den, der ihn errang, und den, der könnt er siegen, froh wär drum, dass er den Tod erleidet.
Ein Gedicht von Emily Dickinson, das während der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs zwischen 1861 und 1865 entstanden ist. Herr Ickstedt, wie würden Sie das lesen, dieses Gedicht?
Also wie Frau Kübler sagte, es hat dieses metaphorische Schillern. Man kann es nicht festnageln auf eine bestimmte Bedeutung. Und es ist völlig klar, dass hier immer ihre eigenen Niederlagen mitschwingen in dem, was hier sozusagen kollektiv thematisiert wird. Sie hat es auch in mehreren Gedichten zum Ausdruck gebracht, diese unterschiedliche Erfahrung der Niederlage und des Sieges. Und am Ende dieses Paradoxe, dass derjenige, der gesiegt hat, für diesen Sieg sterben würde, ist natürlich grotesk im Vergleich, was die erste Strophe gebracht hat oder die ersten beiden Strophen.
Frau Kübler, ich war ganz entzückt über diese eine, besonders diese eine Übersetzung, Scraps of Prayer. Wie sind Sie da auf Gebetsschutt gekommen?
Ich muss Ihnen sagen, auch ins Ohr. Ja, mir war das Wichtigste das Metrum. Das Metrum unbedingt festhalten. Dann als nächstes die Reime festhalten. Und bei allem die Silben zählen. Und dann gibt es eigentlich nicht mehr viele Übersetzungen für Scraps of Prayer. Mhm. Gebetsschutt. Also Prayer hat sie sicher einsilbig ausgesprochen. Aber was man natürlich nie kann, ist dann auch noch die Vokale nachmachen, das ist ganz klar. Ich habe immer gedacht, Sprache wird sich ballen. Also wie bei Goethe, die eine geballte Sprache, Bolts of Melody, sagt sie ja mal, mit Melodienblitzen will ich mich selber niederstrecken. Also es hat auch was Wuchtiges, was Schlagkräftiges und das muss es behalten. Und dann entfaltet es diesen Zauber, den es für mich von Anfang an, von dem ersten Vers, den ich gelesen habe von Dickinson,
das hat dann ungeheure Wucht, ja. Und es hat diese Ambivalenz, also man kann es lesen als ein Kriegsgedicht, aber Sie haben es beide ja erwähnt, es ist auch ein Ausdruck für Ihre persönlichen Niederlagen oder Krisen möglicherweise. Das Wort Krise ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Was hat das für eine Bewandtnis mit dieser Krise?
Es sind verschiedene Auslöser. Es ist der Bürgerkrieg und die emotionale Anspannung der Zeit. Die Tatsache, dass die Zeitungen viel mehr Lyrik drucken als vorher und auch als nachher. Also sind unheimlich aufgeschwollen, die Lyrikanteile in den Zeitungen. Und dann, dass sie sich allein gefühlt hat, verlassen von allen. Dass Sie müssen denken, sie war zwischen 23 und 30. Ihre Freundinnen sind alle verheiratet. Der Mann, mit dem sie selbst gedacht hat, dessen Ehefrau sie wird, ist weggezogen, hat geheiratet. Sie bleibt allein im Vaterhaus und ihre Schwester ja auch, unverheiratet zurück. Und sie sieht das Regiment des Vaters am Himmel aufziehen. Genauso wie das Regiment des puritanischen Gottes, die beiden strengen Sachen, gegen die sie schon als Kind rebelliert hat. Sie hat sich ja lieber in den Keller einschließen lassen, als in die Kirche zu gehen. Und das muss sie sehr angespannt haben, also gequetscht haben. Und dann aber auch ihre Freundin, Susanne, die Nachbarin, hat ein Kind gekriegt und hat sich nur noch um ihre Familie gekümmert, war nicht mehr ihr ansprechbar. Und dann hat man natürlich immer die unglückliche Liebe fasziniert. Und ich muss sagen, diese lyrischen Ich-Erzählungen reden ja seitenlang von einer unglücklichen Liebe, beschimpfen denjenigen, machen ihn präsent, überlegen, ob man doch Gattin ist, wenn man virtuell beisammen ist, fantasieren in die Ferne. Also im Grunde, was heute sicher sehr viele Leute reizt, also diese Gedichte zu lesen unter dem Aspekt der virtuellen Liebe.
Es kommt noch was anderes dazu, und zwar die wirklich unglaubliche Folge von Todesfällen. Viele ihrer Freundinnen sterben früh, auch natürlich die Soldaten im Krieg, die sie kannte vom College. Dieses Bewusstsein, dass sie von Sterblichkeit umgeben ist, ist eine wirklich starkes thematische Schwerpunkt in ihrer Dichtung.
Und möglicherweise auch eine Motivation oder eine Voraussetzung für ihre Kunst, diese Erfahrung von Leid?
Ja, das Bewusstsein des Todes verstärkt die Lebenswertigkeit des Lebens, die Lebenswertheit des Lebens, ja.
Wir haben noch ein Gedicht und da geht es um die Wirkung von Seelenqualen auf den Körper.
A weight with needles on the pounds, to push and pierce besides, that if the flesh resist the heft, the puncture coolly tries. That not a pore be overlooked of all this compound frame, as manifold for anguish, as species before name. Gewicht von Nadeln borstig, das stößt und perforiert, damit, falls Fleisch der Wucht hält stand, der Stich kalt insistiert. Dass jede Pore bloß liegt im komplexen Apparat, der so viel Seelenqual kennt, wie's für Arten Namen hat.
Das klingt nach Kafka. Was macht Ihr Werk so modern?
ja, die Konsequenz, mit der sie sich auf ein Bild konzentriert und das dann höchst anschaulich entfaltet.
Ich frage mich immer, sie hat sehr reduziert gelebt, also reduziert nicht im Kopf, aber von den Bedingungen, Lebensbedingungen her, hat also zu Hause gelebt. Dieser eingeschränkte Erfahrungshorizont sollte man immer meinen, den sie hatte, aber in den Gedichten kommt eine unheimliche Weite zum Ausdruck. Woher kommt die?
Ja, das hat mich neulich auch jemand gefragt. Wieso weiß sie so gut über Bescheid über die Liebe, wenn sie doch gar nie, wie wir meinen, mit irgendjemandem zusammen war? Das stimmt aber nicht. Wir wissen einfach vieles nicht. Und zum Beispiel diese letzte Liebe in ihren letzten Lebensjahren, die hat sie wirklich erfahren. Ich glaube, sie hat sehr viel Erfahrung gemacht. Sie war ja eine Korrespondenzpartnerin sehr vieler Leute und sie hat es geschafft, was wir heute fast nie schaffen, lebenslange Briefbeziehungen zu pflegen. Und ich denke, das ist auch wieder diese virtuelle Welt. Mhm. Diese Gesprächspartner waren ihr näher. Kann sein, dass sie sogar mit wirklichen Leuten größere Probleme gehabt hätte, weil sie eine sehr fordernde Freundin war.
Mhm. Sie hat ihr Leben in der Fantasie gelebt. Und das heißt auch, sie hat die Liebe in der Fantasie gelebt, würde ich denken. Ich meine, in dem Sinne, dass sie vollzogen hat in der Fantasie, was sie im Leben möglicherweise nicht vollzogen hat. Sie schütteln den Kopf.
Nein, ich zucke nur mit Schultern. Man weiß es
man
nicht.
Man weiß es nicht,
es
nein.
Gibt ja doch, wissen Sie, es gibt einen Brief von Susan Dickinson, die sagt, man kann da in dieses Haus nicht gehen, in den Homestead, weil dauernd ist jemand mit irgendeinem Mann in Umarmung. Vielleicht war das ja eine Unterstellung, eine Frechheit. Aber es ist schon erstaunlich, dass die brave Susan auf sowas kommt.
Ah, ja, aber man kann sich Emily Dickinson halt nicht in den Armen eines Mannes vorstellen, obwohl das wahrscheinlich eine Begrenzung des Lesers ist, der sich an ihre Gedichte so gewöhnt hat.
Ja, es gibt ja eine Nichte, eine Alleinerbin von diesem Mann, mit dem sie das letzte Liebesverhältnis hatte. Und diese Nichte macht sich schon schrecklich Ängste, dass die jetzt heiraten werden. Sie wird dann später mal gefragt, kennen Sie Frau Dickinson? Und sie sagt, ja, aber sicher kenne ich die. Dieses Flittchen. Ne? Also, das sind starke Wörter. Es ist nichts sicher bei Dickinson. Ja. Ich würde nicht die Hand ins Feuer legen.
Das eine Gedicht, das wir leider nicht lesen können, in dem sie sexuell sehr explizit, obwohl auch wiederum metaphorisch verhüllt, Liebeserfahrung darstellt, das ist schon erstaunlich. Aber dann ist auch die Frage, ist das ein Liebesakt, der in der Fantasie vollzogen wird, oder ist es, ja, also darüber können wir endlos spekulieren, es nutzt aber nichts.
Ja, das hat natürlich allen viel Spaß gemacht, die Gedichte zu lesen und anzufangen mit der Spekulation. Mhm. Man kann sie ja auch als lesbische Beziehung lesen, weil es ja eine lebenslange Beziehung mit ihrer späteren Schwägerin hatte und die war ganz eng, hat zum Teil sogar dazu geführt, dass die beiden zusammen Gedichte redigiert haben. Alles nicht geklärt und deswegen unendlich reizvoll.
Wir sprechen und spekulieren über die Dichterin Emily Dickinson. Bei mir im Studio sind Gunhild Kübler, die Übersetzerin und Herausgeberin der Gedichte, aller Gedichte erstmals auf Deutsch, sind sie jetzt erschienen im Hansa Verlag. Und Heinz Ickstedt ist außerdem mein Gast, Dickinson-Experte, Literaturwissenschaftler. Wenn wir weiter spekulieren, warum publizierte sie nicht? Wir haben ja schon darüber tatsächlich etwas spekuliert, dass sie vielleicht ahnte, dass ihre Lyrik zu mutig war, zu radikal für ihre Zeit. Aber andererseits, Zuspruch und Förderer gab es ja. Es hätte Möglichkeiten gegeben.
Sie kannte ja Literaturjournalisten, Herausgeber von Zeitungen. Sie war mit denen befreundet. Sie hätte das ihnen schicken können und die hätten es aufgenommen. Und sie hatte ja einen Mentor, der auch selbst in der Zeitung sich getummelt hat als Essayist und Kritiker.
Thomas Higginson.
Und Thomas Higginson, ein Frauenförderer. Er hätte sie bestimmt gefördert, wie er Helen Hunt Jackson gefördert hat, mit der sie sich dann später befreundet
auch
hat.
Eine
Aber sie wollte das nicht. Man kann sagen, das ist vielleicht die Nachwehen dieser allerersten Erfahrung mit ihren ersten drei Gedichten, diesen lustigen Prosa und Gedicht Valentines, wo ihr Vater offenbar ein Veto eingelegt hat. Aber dann auch, denke ich, sie wollte sich diese Freiheit bewahren. Sie konnte nicht loslegen gegen die Kreise, aus denen sie stammt. Und sie hat aber unglaublich Lust dazu gehabt. Die Kirche, die sie von ihrem Fenster gesehen hat, mit deren Dogmatik hat sie sich auseinandergesetzt auf eine wunderbar blasphemische Weise. Hätte sie nie machen können, wenn sie das hätte publizieren wollen.
Es geht auch nicht nur um die Thematik, es geht auch um die Form. Ich meine, die Förderung wäre zu den Bedingungen von Higginson gewesen oder der Editoren von Zeitschriften.
Was hätte das geheißen?
Das hätte geheißen, dass die Reime aufpoliert müssten, der Rhythmus wäre geglättet worden.
Längere Zeilen.
Längere Zeilen. Also das, was sie als ihre eigene Sprache empfand, die eigene Signatur, wenn Sie so wollen. Sie hat sich ja selbst mal als Känguru unter den Schönen bezeichnet. Das heißt halt das Hüpfende, Hässliche,
nein,
nicht
aber auch
reinpassende und
die Assoziationverläufe, die Unerwarteten.
Ja, genau. Also das Springen von einem Gedanken zum anderen. Und für Higginson war das eigentlich ein Gräuel, zumindest am Anfang.
Higginson war ihr Mentor.
Ja, ja. Aber sie wollte doch andererseits Publikum. Das vermute ich deshalb, weil sie ja an viele, viele Leute Gedichte geschickt hat. Ich glaube, ja, 300 Gedichte oder so,
ja,
insgesamt.
Nein, nein, ein Drittel ihrer Produktion.
Ein Drittel sogar.
Ja, also 500 und grad.
Ja. Sind ja von ihr tatsächlich an Freunde gegangen.
Ja, an enge Freunde. Und ich bin ja Literaturkritikerin. Ich war der Meinung, dass das eine Fantasie von vielen Autoren ist. Nur gelesen worden werden von denen, die einen verstehen, auf deren Sympathie man zählen kann. Das muss was Wunderbares sein, wenn man so ein Publikum findet. Und sie hat nur dieses Publikum gewollt.
Und das war auch so. Dieses Publikum hat sie verstanden? Denn sie war ja ihrer Zeit doch tatsächlich weit voraus.
Das Erstaunliche ist ja, die Leute haben das alles aufgehoben. In den letzten Jahren hat sie ja keine Abschriften mehr gemacht von den Gedichten, die sie verschickt hat. Und die waren stolz, das bekommen zu haben. Die haben das aufgehoben. Und als ihre Herausgeber dann sich umgehört haben, wer da noch Gedichte hat, haben die das alles vorgestreckt. Es ist also schon eine Wertschätzung unter ihren Freunden da gewesen. Und letzten Endes gab es auch einen Verleger, den Verleger Thomas Niles in Boston, der über Helen Hunt Jackson erfahren hat, da ist wunderbare Lyrik im Entstehen, und der zweimal in Briefen sie aufgefordert hat, ein Band zusammenzustellen. Das war einige Jahre vor ihrem Tod, aber es hätte sie durchaus machen können. Sie hat es nicht gewollt oder sie hat es sich nicht zugetraut oder sie wollte dringlicher gebeten sein.
Was meinen Sie?
Ja, also ich meine, sie schrieb letztlich am Ende jedenfalls für ein Publikum der Zukunft, für die Nachwelt, für uns, mehr als für ihre Zeitgenossen. Und das hat mich ein bisschen, aber nur ein bisschen an Henry James erinnert, der in seinem Spätwerk sagte, er schreibt für ein Publikum, das noch nicht existiert, aber das er mit seinem Schreiben zur Existenz bringen will. Ja.
Oder Goethe versiegelt den zweiten Faust.
Das heißt, sie ahnte möglicherweise etwas von ihrer Bedeutung auch für
absolut
die Nachwelt?
Sie war sogar erstaunlich sicher.
Sie hatte ein Größen-Ich, manchmal kommt es in Gedichten zum Vorschein, leicht vernebelt, damit man es nicht sieht. Es gibt da auch wunderbare Beispiele dafür, worüber wir jetzt hier nicht reden können. Aber da merkt man, die hat ein großes Selbstbewusstsein von sich als Dichterin. Und ich bin sicher, sonst hätte sie das gar nicht durchgestanden. Ein ganzes Leben lang schreiben ohne Echo.
Was sie dann ironisch umspielt, indem sie sich in manchen Gedichten völlig klein macht.
Hm. Also. Was wäre denn gewesen, wenn sie veröffentlicht hätte? Eine literarische Revolution hätte das ausgelöst, womöglich?
Ja, man sieht ja, was es ausgelöst hat, seit sie veröffentlicht ist. Also schon die ersten Bände nach ihrem Tod sind mit Begeisterung aufgenommen worden. Dieser Verleger, von dem ich gesprochen habe, hat noch zu Lebzeiten drei Bände tatsächlich in seinem Verlag rausgeben können. Und es ist auf Begeisterung gestoßen. Und es ist ja auch so, seither diese ersten Gedichte da sind, seither will man immer mehr hören. Und es hat eben ein großes, großes Publikum gegeben und es hat noch viel mehr Musiker gegeben. Sie ist der Darling der Musiker, sie ist der am meisten vertonte Dichterin.
Ich würde nur zu bedenken geben, dass die Rezeption auf verschiedenen Ebenen abgelaufen ist. Denn die Herausgeber bis Johnson 1955 waren also keine kompetenten Herausgeber. Sie haben in der Tat das gemacht, was wahrscheinlich geschehen wäre, wenn sie zu Lebzeiten publiziert hätte. Sie haben die Sachen geglättet, einige Strophen bei langen Gedichten rausgelassen.
Tatsächlich verändert.
Verändert, ja.
Und alle Titel, alle haben Titel. Das haben sie ja bei Dickinson, haben ja keines einen Titel.
Insofern ist der Einfluss zum Beispiel auf die amerikanische Dichtung nicht unmittelbar fühlbar. Selbst die Moderne hat Dickinson, also Williams und alle die Männer der
William
Moderne,
Williams,
ja, haben sie eigentlich nicht ganz ernst genommen. Sie ist ein großes Talent, aber sie ist puritanisch, altjüngferlich.
Ja, und sie ist so eine von Blümchen und Käfern und Vögeln redende Dame.
Insofern hat die ernsthafte Rezeption eigentlich erst zu unseren Lebzeiten stattgefunden.
Seit 1998 sind die Gedichte datiert. Seither weiß man überhaupt, dass sie so viele geschrieben hat. Während des Bürgerkriegs.
Aber diese Rezeption, Herr Ickstedt, wie Sie das nennen, die ja vielleicht auch vieles nicht verstanden hat an ihrer Lyrik, mag ja auch zusammenhängen damit, dass die Rezeptionsgeschichte kompliziert war.
Absolut, ja.
Und andererseits vielleicht sogar ein Glück, dass sie erst später entdeckt wurde, weil man sie jetzt erst versteht.
Jetzt ist man dabei, sie zu einer Zeitgenössin zu machen. Sie ist moderne, postmoderne Emily Dickinson, was immer. Man ist dabei, zum Beispiel die Manuskripte als die eigentliche Form der Veröffentlichung zu betrachten. Die Manuskripte sind gar nicht als Gedichte geordnet, sie sind zum Teil auf Küchenzettel drauf.
Umschläge
geschrieben. Und das natürlich für einen Postmodernen, der an Pop-Art und so weiter gewöhnt ist, ein wunderbares zeitgenössisches Merkmal ihrer Kunst.
Die stehen jetzt alle auf dem Internet unter emilydickinson.org.
Wir sprechen über Emily Dickinson und das Besondere ihrer Lyrik. Das wollen wir jetzt hören am Beispiel von 4 Gedichten. Zum ersten das Gedicht, das beginnt mit der Zeile Tell all the truth, but tell it slant. Und ich denke, wir sprechen gleich, wenn wir es gehört haben, darüber, was das heißen könnte, dieses Tell it slant, dieses schräge Sprechen.
Tell all the truth, but tell it slant. Success and circuit lies. Too bright for our infirm delight, the truth superb surprise. Is lightning to the children eased with explanation kind. The truth must dazzle gradually, or every man be blind. Sag Wahrheit ganz, doch sag sie schräg. Erfolg liegt im Umkreisen. Zu strahlend tagt der Wahrheitsschock unserem Begreifen. Wie Blitz, durch freundliche Erklärung gelindert wird dem Kind, muss Wahrheit sachte blenden, sonst würde jeder blind.
Tja, wie ist das gemeint, dass Wahrheit nur sachte verabreicht werden kann?
Es kommt eben auf die Wahrheiten an, die da gemeint sind. Also zum Beispiel, wenn das Blasphemien sind, dann werden die grammatisch wie eingepackt. Es ist dann nicht so ganz klar, meint sie das wirklich? Ist das wirklich, was sie meint? Also ich bin oft da gesessen und habe gedacht, ja, das kann sie ja gar nicht meinen. Das ist ja unglaublich. Das kann sie ja auch nicht veröffentlicht haben wollen. Und sehr oft stellt sie das her, indem sie die Beziehungen zwischen den Substantiven und den Pronomina vage macht, dass man nicht weiß, nicht so genau weiß, auf was sich dieses It bezieht, von dem dann plötzlich die Rede ist. Das ist diese komprimierte Sprache, die leicht verzerrt ist, auch in der Wortstellung. Die englische Wortstellung ist ja relativ genau geregelt. Manchmal habe ich gedacht, ich lese einen deutschen Vers mit allen Freiheiten der Wortstellung. Und das ist dann so, dass man sich sagt, sie gehorcht eigentlich ihrem Motto. Das heißt, the riddle you can guess, you easily despise. Also, was wir raten können, das verachten wir sofort. Und nichts ist so lang schon öde, wie was gestern hat frappiert. Also, sie möchte uns überraschen. Der Drang, uns zu überraschen, niemals zu langweilen, ist immer spürbar in ihren Gedichten.
Und das bedeutet auch, dass es nicht nur die Wahrheit zu verhüllen gibt, sondern es gibt meiner Ansicht nach in ihren Gedichten auch keine Wahrheit, die unverhüllt wäre. Sie ist eigentlich immer nur indirekt umhüllt, umgriffen zu begreifen. Und es gibt eine wunderbare Zeile, Sie haben sie wunderbar übersetzt, wo sie schreibt, die Seele steht stets offen da. Das heißt, das Denken hat kein Ende, es geht immer weiter. Und im Grunde sind ihre Gedichte Gedankenprozesse, die kein Ziel, ich meine, sie haben schon ein Ziel, aber dieses Ziel wird nie erreicht. Es ist immer ein Beyond oder etwas nach dem Tod, ein Grenzbereich, der überschritten werden kann, aber nur in der Metapher. Die Metapher ist insofern auch ein ganz wichtiges Element der Umschreibung.
Ja, das heißt, sie war rebellisch in der Art und Weise, wie diese Gedichte komponiert sind, aber zum anderen natürlich auch in den Themen.
Sehr. Und wenn Sie jetzt sagen, Gedankenprozesse, das finde ich auch, die Gedichte sind Gedankenprozesse. Und es war beim Übersetzen so wichtig, diesen Gedankenprozess nachmachen, also nachdenken zu können, dass man nicht auf eine falsche Fährte gerät. Das fand ich ganz besonders wichtig und das ist eine große Versuchung. Und ich finde aber, viele denken, dass die Gedichte nicht ganz fertig sind, weil die ja mit alle mit Gedankenstrichen enden. Sie sind aber auch überhaupt, sie hat keine anderen oder wenig andere Satzzeichen als diesen Gedankenstrich, ihre ganz persönliche Signatur. Aber ich denke, viele von den Gedichten sind fertiger als Gedichte von anderen, weil die eben diesen Gedanken bis in einen Aphorismus hineintreiben, sodass die letzte Zeile irgendwie wie genagelt wirkt und wenn man anfängt darüber nachzudenken, dann löst sich das wieder auf und es kommt ins Schillern und das ist auch sowas, sie entzieht sich einem und das setzt eigentlich große Energien frei, dem zu verfolgen, bis in die Verästelungen.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie nicht nur ihre Gedichte verrätselt und dem Leser Rätsel aufgibt, sondern weil sie selbst das Leben als Rätsel versteht. Und insofern ist es ein Gegenstand unendliche Reflexion für sie.
Dann hören wir jetzt ein Gedicht, das für die damalige Zeit recht mutig war.
Heaven is so far of the mind, that were the mind dissolved, the sight of it by architect could not again be proved. 'Tis vast as our capacity, as fair as our idea. To him of adequate desire, no further this than here. Himmel entsteht so sehr im Kopf, dass, wenn der Geist erlischt, so findet auch ein Architekt den Ort des Himmels nicht. So weit, wie unsere Fassungskraft, wie unsere Ahnung schön, wer angemessen ihn begehrt, braucht hier nicht wegzugehen.
Ja, unglaublich. Himmel entsteht so sehr im Kopf. Das ist blasphemisch für das 19. Jahrhundert, oder?
Nein, das ist wirklich blasphemisch, aber ist auf der anderen Seite ein am Ende des 19. Jahrhunderts von mehreren vertretene Anschauung. Und sie hat es jetzt hier so formuliert. Sehr mutig und auf Englisch besonders schön, nur weil wir gesagt haben, die Enden irgendwie vage. Hier nicht, der Himmel ist nicht weiter weg als hier. Im Englischen ist dieses Wort das letzte von dem Gedicht. Und das macht ja dann auch, das führt ja bei ihr in ihrer Lyrik zu einer großen Diesseitsfreudigkeit. Da kommen ja plötzlich diese ganzen Käfer und Schmetterlinge her, dass alle diese Phänomene in der Natur, auch Wolken, auch ein bestimmtes Licht, das kann alles der Agent vom Paradies sein, aber ein diesseitiges Paradies.
Das heißt,
nicht eins, auf das wir warten müssen.
Der Himmel ist hier zu finden.
Ja, hier.
Sie schreibt in ihren Briefen: Ich finde im Leben Glückseligkeit. Allein das Gefühl zu leben ist Glück genug. Und an anderer Stelle, das Leben ist ein so ausgesuchter Zauber, dass alles sich verschwört, den Bann zu brechen. Und sie versucht gerade das Umgekehrte, den Zauber in ihre Gedichte einzubringen.
Ja. Dann hören wir jetzt ein Gedicht, da geht es um den Himmel auf Erden.
Forever honored be the tree, whose apple, winter-worn, enticed to breakfast from the sky two Gabriels yestermorn. They registered in nature's book as robins, sire and son, but angels have that modest way to scream them from renown. Für immer sei der Baum verehrt, des Apfel Frost verschreckt, zwei Gabriels vom Himmel jüngst zum Frühstück hat verlockt. Sie schrieben sich ins Buch Natur als Drosseln, Vater, Sohn. Doch Engel schirmen sich ja gern bescheiden ab vom Ruhm.
Ja, eigentlich ist das eher eine Geschichte einer Vertreibung aus dem Paradies.
Nein, ich glaube, das ist wirklich die Freude an den Vögeln, die im Winter zum Essen kommen und auch am Apfelbaum essen.
Und am Ende sagt sie ja ganz bescheiden, aber mit Referenz zu sich selbst würde ich denken, doch Engel schirmen sich ja gern bescheiden ab vom Ruhm. Das heißt, sie hat selbst sie kommt von woanders her.
Wir haben ja schon ein wenig spekuliert über die Männer in Emily Dickinsons Leben. Und Frau Kübler, Sie haben ja gesagt, die Liebe durchzieht, und Herr Ickstedt, Sie natürlich auch, dass die Liebe die Gedichte im Grunde durchzieht thematisch. Und ich denke, wir sollten ein Gedicht mal hören, um zu sehen oder zu hören, wie sie das macht.
I gave myself to him and took himself for pay. The solemn contract of a life was ratified this way. Ich übergab mich ihm, nahm ihn als Zahlung an. Der festliche Vertrag des Lebens, er trat in Kraft sodann. Der Reichtum mag enttäuschen, so bin wohl ärmer ich, als dieser große Käufer ahnt. Der tägliche Besitz von Liebe trübt den Weitblick, doch bis der Händler kauft, liegt sie auf fernsten Inseln fest, als Meer die feine Fracht. Das Risiko ist beidseits, für manche war's Ertrag. O süße Schuld, bei Nacht gezollt und insolvent am Tag.
Was passiert denn hier lieber als Börseninvestition?
Das kommt öfter vor. Es ist eine Dichterin, die hat Umgang mit Juristen und Anwälten und Börsenspekulanten, und sie kennt deren Sprache und sie verwendet sie auch in ihren Gedichten. Das ist ja das Tolle. Sie spielt damit. Man kann in anderen Gedichten lesen, dass Gott ein Banker ist und dass die Gläubigen den Himmel als Dividende haben, je braver man wird. Und auch ein anderer Grundgedanke ist hier drin, erst die Ferne macht Verschiedenes appetitlich. Je näher das kommt, desto mehr wird die Freude getrübt. Das gilt ja auch für die Liebe. Sie hat ihre Auffassungen da reingeflochten in dieses Gedicht über ein Börsengeschehen. Aber es gibt natürlich noch viele andere wunderbare Gedichte, die nicht so eine kalte Sprache haben, sondern die wirklich leidenschaftlich sind, auch zornig über den schofelnden Liebhaber, der sich nicht meldet. Und auch verzweifelt, aber auch hingerissen und eine riesige Bandbreite. Und auch deswegen muss man alle Gedichte lesen.
Aber man könnte hier vielleicht auch eine gewisse feministische Argumentation sehen, nämlich die Ehe als eine ökonomische Transaktion, dass sozusagen der Marktpreis der Frau, also gesellschaftlich etabliert ist. Und wenn man auf dem Markt ist, wird man natürlich enorm verwundbar, weil man zurückgewiesen werden kann oder niemanden findet und dadurch isoliert wird und ausgestoßen wird. Ich glaube, das schwingt alles in diesem Gedicht mit.
Emily Dickinson, eine Dichterin, die in Mitte des 19. Jahrhunderts schrieb und ihrer Zeit in vielem weit voraus war. Ja, wir haben gesagt, sie hatte vielleicht oder nicht sicher, sie hatte schon Beziehungen zu Männern, aber es war doch eine vermutlich unerfüllte Sehnsucht in der Hauptsache, also zumindest ein unerfülltes Leben in dieser Hinsicht. Hat denn die Dichtung ihr geholfen, das zu kompensieren?
Also sie hat es bestimmt mit Hilfe der Dichtung kompensiert, aber sie war wirklich der Meinung, dass Nein eins der wichtigsten Wörter unserer Sprache ist. Eben aus diesem Grund, sie hat ja selber dran geglaubt, dass die Ferne appetitlich macht.
War das ihre literarische Leistung, das Umwandeln von Leid, von Nichterfüllung in Sprache?
Ja, ich meine, die Leistung liegt auf ganz unterschiedlichen Ebenen, sicher gehört das mit dazu. Ich würde denken, dass zum Beispiel die Briefe, die sie an einen anonymen Master schreibt, von denen man nicht genau weiß, ob sie überhaupt je abgeschickt
wurden. Es sind Entwürfe. Ja.
Aber Master wird zu einer Metapher für eine Instanz, die Hingabe fordert und der sie auch zumindest metaphorisch Hingabe gibt. Und diese Instanz könnte ein Mann sein, es könnte Gott sein oder zumindest eine Instanz, die über dem Ich ist, das ganz andere, oder dann auch die Erfahrung der schöpferischen Inspiration, die von ihr Besitz ergreift und die sie dann das Gedicht schreiben lässt. Es gibt eine höhere Instanz, die nicht das Selbst ist, aber im Selbst ist. So eine Art, ich glaube schon, emersonische Vorstellung von dem Gott in uns, aber das ist kein jenseitiger Gott, sondern es ist letztlich die Kraft der Inspiration. Und dafür opfert sie ihr Leben bis zum gewissen Grad. Vielleicht könnte man das so sagen.
Das hat eine Dynamik wie bei Senta im Fliegenden Holländer. Ich habe das oft gedacht, wenn ich übersetzt habe. Es gibt ja auch so Vorstellungen, wo ich Gattin werde ich sein am Morgen. Also, dass sie sich dem vermählt, dieser Masterfigur. Und es hat diese Wagnersche Heftigkeit.
Frau Kübler, Sie haben gesagt, man muss alle Ihre Gedichte lesen, weil sie alle irgendwie zusammenhängen. Und das kann man jetzt auf Deutsch, weil Sie nämlich alle fast 1800 Gedichte übersetzt haben. Und wir haben jetzt schon so viel darüber gesprochen, wie schwierig Emily Dickinsons Lyrik ist im Sinne von Ambivalenz, von Syntax, von rätselhaften Formulierungen. Ich habe mich gefragt, haben Sie immer gleich alles verstanden?
Nein, nein. Das ist ja auch eine Erfahrung, dass diese Gedichte zu einem Nein sagen. Und das wirkt aber hat auf mich genauso gewirkt wie das Nein des Schicksals auf Emily Dickinson. Es wurde immer eifriger. Und ich habe dann auch das Lektorat ausgelagert, als Alfred Habeckers wunderbare Biografie erschienen ist, My Wars Are Laid Away in Books, also meine Kriege lagern in Büchern, habe ich mich an ihn gewandt, weil ich habe gefunden, nicht, dass er die Biografie so gut kennt, aber die Gedichte, die er im Lauf der Erzählung dieses Lebens selber interpretiert hat, das fand ich unglaublich gut. Und er hatte in seinem Vorwort einen Hinweis, dass er noch viel mehr hat. Und dann habe ich einfach an ihn ein E-Mail geschrieben. Und aus dem hat sich ein Dialog entwickelt, der sich über Jahre bis hin zur letzten Ausgabe hingezogen hat. Und da ist ja auch eine Publikation im Emily Dickinson Journal draus geworden.
Sie haben ja schon mal 600 Gedichte übersetzt, die vor 7 Jahren erschienen sind auf Deutsch. Haben Sie die jetzt noch mal überarbeitet oder sind die so geblieben wie damals?
Nein, ich habe die alle noch mal gelesen, weil ja mit den Antworten aus dem Restwerk war ich ja jetzt wieder auf einer höheren Informationsstufe angekommen und habe denen wieder ihren Sinn entwunden. Und ich würde sagen, von den übersetzten 10% habe ich doch wieder anders. Manchmal nur ein einziges Wort, weil die Anschauung inzwischen bei mir genauer geworden war. Zum Beispiel heißt es, I dwell in possibility, a fairer house in prose. Und dann beschreibt sie dieses Haus und dann heißt es, with chambers as the cedars, mit Zimmern wie die Zedern. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, Zimmer wie die Zedern. Die meint, dass das hohe Zimmer sind, mit Zimmern hoch wie Zedern. Das soll man nicht machen. Die Genauigkeit der Anschauung ist wichtig. Ich habe dann eine Zeder angeschaut inzwischen und das ist es so, dass die Äste sich verschränken zu Zimmern. Und es ist nicht so filigran wie ein Christbaum, sondern die machen Büschel. Und dann stimmt auch die Zeile danach, impregnable of ice, von keinem Blick durchschaut. Das heißt, der Vers heißt, mit Zimmern wie die Zedern, von keinem Blick durchschaut. Ja.
Das heißt, man muss die Gedichte übersetzen, um sie zu verstehen.
Emily Dickinson starb mit nur 55 Jahren. Die Verluste geliebter Menschen gerade in ihrer letzten Lebensphase waren dem vorausgegangen. Und es gibt ein Gedicht, in dem sie ihren Tod vorwegnimmt. Wann wurde das geschrieben? Wissen Sie das? Weiß man das?
426, also es muss in den 60er Jahren gewesen
relativ
sein.
Relativ früh.
Ja. Relativ früh, dann hören wir das mal.
I heard a fly buzz when I died. The stillness in the room was like the stillness in the air between the heaves of storm. Ich hörte eine Fliege summen, als ich starb. Der Raum war still, wie wenn vor seinem Wüten noch Atem holt ein Sturm. Die Augen ringsum leer geweint. Jetzt holt das Atmen Kraft für jenen letzten Angriff, wenn der Fürst ins Zimmer tritt. Vermacht und überschrieben war von mir schon jeder Teil. Und da geschah es. Plötzlich mischt sich eine Fliege ein. Mit blauem, trudelndem Gebrumm schob sie sich mir vors Licht. Dann fielen Fenster aus. Und dann schwand mir zum Sehen die Sicht.
Ein unerhörtes Gedicht, wie sie diese Situation bricht.
Ja, der Einspruch eigentlich der Kreatur gegen den Sterbevorgang. Und gleichzeitig kommt dadurch so eine Heiterkeit rein und eine Distanz zu dem Geschehen, die man nur bewundern kann.
Und dass im letzten Augenblick des Lebens das Geringste unter den Tieren, die Fliege, plötzlich zu einer Verkörperung des Lebens wird, an die man hängt. Am blauen Summen dieser Fliege. Das finde ich ungeheuer. Man muss auch sagen, sie hat viele dieser Art Gedichte geschrieben, so vom Jenseits des Grabes oder auf der Grenze, aus der Sicht des Todes ins Leben gesprochen. Also die Antizipation des Übergangs hat sie ungeheuer fasziniert. Das war eines dieser vielen Grenzsituationen, die sie auslotet.
Nahtoderfahrungen.
Ja.
Das heißt, die Gedichte bewegen heute immer noch. Wie kommt das? Wir haben viel über die Besonderheit ihrer Gedichte gesprochen, aber vielleicht noch mal eine Einschätzung zum Schluss.
Ich glaube, es liegt daran, dass bei aller Komplexität und bei allem Sinn für Auserwähltheit dann doch eine Stimme wählt, die die Allgemeinheit, unser aller Erfahrung anspricht, ob es der Tod ist, der unvermeidlich ist und den sie immer wieder vorwegnimmt, weil sie ihn selbst erfahren hat. Ich meine nicht selbst, sondern durch die anderen, ihre Freunde. Und gleichzeitig, und dann die Liebe, die auch ein Thema ist, das uns, ja, das wir alle erfahren oder auch nicht. Aber in jedem Fall ist die besondere Stimme von Dickinson letztlich Common Ground. Es ist etwas, was wir alle erfahren. Es spricht eine gemeinsame Erfahrung an.
Sie redet vom Leben, vom Sein in allen Facetten. Und ich glaube, es ist eigentlich wirklich das Thema, das wir alle auch interessant finden, der Lyrik. Und man muss schon sagen, man findet es selten so kondensiert, mit so wenig Worten, so präzis gesagt.
Und so präzis übersetzt. Danke Ihnen beiden. Und zum Schluss hören wir noch ein Gedicht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Sie vermutlich etwas oder ganz sicher sogar etwas geahnt hat von dem künftigen Interesse der Welt an ihrem Werk.
This is my letter to the world that never wrote to me. The simple news that nature told with tender majesty. Her message is committed to hands I cannot see. For love of her, sweet countrymen, judge tenderly of me. Dies ist mein Brief an eine Welt, die niemals schrieb an mich. Was schlicht mir die Natur berichtet, sanft, würdig, herrscherlich, ihr Anliegen wird anvertraut mir unbekannten Händen um ihretwillen liebe Landsleut, wollt auch von mir sanft denken.
Emily Dickinson, die große amerikanische Dichterin, lebt im 19. Jahrhundert und hat ein Werk hinterlassen, das zeitlos ist in seiner Radikalität, Kühnheit und Experimentierfreude und das jetzt also auf Deutsch in seiner ganzen Fülle zu entdecken ist. Denn erstmals wurden alle knapp 1800 Gedichte übersetzt. Diese Gesamtausgabe ist im Hansa Verlag erschienen und die Übersetzerin Günhild Kübler sowie der Literaturwissenschaftler und Dickinson-Kenner Heinz Ickstadt waren bei mir zu Gast. Vielen Dank. Und Ilka Teichmüller hat die Gedichte gelesen. Vielen Dank nochmal und eine gute Nacht wünscht Dorothea Westphal.